Und ich finde, dieser Text, der hat mich vor einer Zeit angesprochen und der ist sehr, sehr tiefgehend. Da gibt es so viele Aspekte, die man da rausnehmen kann, die können wir natürlich heute alle nicht behandeln. Und ich habe mich auch schwer getan im Vorfeld, nämlich gefragt habe, Herr, was kann ich den Leuten weitergeben? Was kann ich da entnehmen und was wäre jetzt dran? Und da tat ich mich sehr, sehr schwer, bis ich mir die Frage stellte, was will der Text mir sagen? Was sagt der Text mir persönlich? Was habe ich von diesem Text? Und dann kam mir Stück für Stück und Gott hat mich da ja, angeleitet und ich bin zu dem Thema gekommen, Begegnungen von großer Reichweite oder von großer Tragweite. In der ersten Szene, wir kennen den Text alle, das ist ein sehr bekannter Text, und die erste Szene, die ich hier mal einblenden will, ist, eine Frau, verstoßen von der Gesellschaft, kommt wie gewöhnlich zum täglichen Wasser holen, zum Brunnen außerhalb der Stadt. Sie ist beladen mit Sorgen des Lebens, vielleicht müde von der Alltagsarbeit, möchte diese Frau einfach nur den nötigsten Dienst tun, um sich und ihre Familie zu versorgen, ohne mit der dortigen Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Und dann blende ich die letzte Szene mal ein, die ich so ein bisschen eingrenze, und in der nächsten Szene läuft dieselbe Frau begeistert mit einer völlig anderen Einstellung zum Leben und zu ihren Mitmenschen. Um diese zu treffen, um sie an ihrer Freude, an ihrer Begeisterung teilhaben zu lassen. Und wir sehen, ihre Prioritäten im Leben haben sich radikal verändert. Was war dazwischen passiert? Kurz gesagt, diese Frau aus Samaria ist dem Juden Jesus begegnet und diese Begegnung hat sie verändert. So einfach? Ja. So einfach, und damit wäre eigentlich genug gesagt, denn die Fakten sprechen für sich. Was können wir jedoch persönlich für uns daraus entnehmen? Und ich denke, sehr viel. Begegnungen haben oftmals keine Ahnung, wie wichtig sie zuweilen sind. Ich weiß nicht, Rudi, ihr wart letzten Sonntag bei uns, ob ihr den Spruch gesehen habt. Bei uns steht da an der Wand, da steht, Momente haben oftmals keine Ahnung, wie wichtig sie zuweilen sind. Und diese Begegnungen, das ist so ein Moment, der manchmal sehr große Tragweite hat. Begegnungen von großer Tragweite. Einige Beispiele möchte ich hier mal nennen von Begegnungen von großer Tragweite. Ein Beispiel von einem Mann aus Harlem. Das war circa Anfang des 20. Jahrhunderts. Er war gut aussehend, athletisch und er entschloss sich zu einem Sportstudium. Während des Studiums hat er gemerkt, die Noten reichen nicht, seine Fähigkeiten reichen nicht aus. Er muss das Studium abbrechen. Er hat das Studium abgebrochen und sucht sich verschiedene Jobs, um sich über Wasser zu halten. Als Tellerwäscher, als Verkäufer, als Barkeeper. So die typischen Sachen, die man so als Klischee kennt aus Amerika. Als Eisverkäufer, als Vertreter, alle möglichen Jobs nimmt er an. Seine erste Ehe mit einer Zirkusartistin ist kurz. Seine zweite Ehe mit einer Schauspielerin scheitert auch. Er wird einberufen in den Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt er nach Hause, ist arbeitslos und auf der Suche nach Arbeit geht er von einer Firma zur nächsten. Eines Tages, da ist er wieder in so einer großen Firma, es ist ein großes Hochhaus und er befindet sich im Fahrstuhl und zwischen der 30. und 40. Etage bleibt der Fahrstuhl stehen, er bleibt stecken. Und mit ihm im Fahrstuhl befindet sich ein zweiter Mann und sie sind stecken geblieben. Und es kommt zu einer Begegnung im Fahrstuhl. Die zwei Mitgefangenen unterhalten sich und es stellt sich heraus, der zweite Mann, der Mitgefangene, ist ein Schauspieler aus Hollywood. Im Gespräch kommen sich beide näher, sind sich sympathisch und der zweite Mann lädt diesen Mann ein und engagiert ihn nach Hollywood. Der erste Film wird 1953 oder wird gedreht, er kommt 1953 heraus. Die Killer und das Gesicht des Mannes wird weltbekannt. Der Name dieses Mannes ist Burt Lancaster. Vielleicht kennen die Älteren unter uns ihn. Die Jüngeren vielleicht nicht ganz so. Aber er gehört zu den legendärsten Stars aus Hollywood. Und er hat viele Filme gedreht, er ist weltberühmt geworden. Er hat einen Oscar und viele Auszeichnungen auch als bester Darsteller erhalten. Und wir sehen an diesem Beispiel, der Mann ist gescheitert im Leben, aber durch eine einzige Begegnung, einen Moment in seinem Leben, hat sich das Leben dieses Menschen radikal verändert. Das kann passieren. Und wir denken vielleicht, Hollywood, ja, ist weit weg. Das ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das kann dort passieren und es ist auch lange her, heutzutage nicht. Ich nenne ein paar weitere Beispiele. Vor 25 Jahren nahm ein großes Unternehmen in Deutschland, oder ein größeres, ein mittelständisches Unternehmen, eine Gruppe Arbeitsloser auf. Es waren ca. 20 und das Unternehmen gab jedem einen Job. Und sie arbeiteten als Gruppe zusammen und es entstanden Fahrgemeinschaften aus dieser Gruppe von Leuten, die aus ähnlicher Richtung kamen und wohnten in der Nähe. Und eine Fahrgemeinschaft davon war ein junger Mann und ein Familienvater. Es kam zur Begegnung zweier völlig unterschiedlicher Menschen. Der junge Mann, verloren im Sündensumpf dieser Welt, und der christliche Familienvater auf dem Tiefpunkt seines Glaubenslebens. Als Christ ist er in der Masse nur mitgeschwommen. Und die täglichen Fahrgemeinschaften, die hatten es in sich. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase, der junge Mann, der rauchte im Auto, hörte laute, aggressive Musik, gab schmutzige Witze von sich. Er lehnte jegliche Belehrung oder Bibelsprüche von dem anderen Mann ab. Und seine ablehnende und verachtende Haltung dem gegenüber drückte er deutlich aus. Er hatte auch schließlich komische Angewohnheiten. Und dieser Familienvater, der musste Demut lernen. Der musste Nächstenliebe auf radikale Weise lernen oder üben. Er musste seine Schwächen eingestehen und er musste sich ganz auf Gott neu gründen. Diese Begegnung hat beide Männer total herausgefordert und aufgerüttelt. Und durch dieses Zeugnis, durch die Hingabe und Schwächen des Familienvaters, der Jesus oder Jesu Gegenwart und seine Hilfe neu erfahren durfte und lernen musste, durch diese Schwächen und seine Hingabe hat der junge Mann Jesu Liebe kennengelernt und ihn als persönlichen Heiland angenommen. Diese Begegnung hat das Leben beider Männer radikal verändert. Es war jetzt nicht Hollywood, aber die Entscheidung oder diese Tragweite dieser Begegnung, finde ich, war weiter. Und der Name des jungen Mannes, Arthur Lebedev. Es gab weitere persönliche Begegnungen in der Jugendgruppe zum Beispiel, der dortigen Gemeinde, mit einer jungen Frau, mit der ich ins Gespräch gekommen bin. Und das hat bis heute nicht aufgehört. Die habe ich auch mitgebracht. Kinder sind in Abhängigkeit dieser Begegnung entstanden. Oder die erste Begegnung in dieser Gemeinde hatten wir mit Walter Billigmeier und Irma Tövs, mit Josef und Agneta Wildebrand. Es war prägend aufgrund der Liebe und Verbundenheit als Geschwister in Jesus Christus. Vielleicht wären wir heute nicht hier, vielleicht würde ich heute nicht zu euch sprechen. Die Bibel ist das Buch der Begegnungen. Die größte, wichtigste und entscheidendste Begegnung der Weltgeschichte, das ist die Begegnung Gottes mit dem Menschen. Begegne Gott. Das ist die Botschaft der Bibel. Und wer Jesus begegnet und ihn annimmt, der findet die Ewigkeit. Wir lesen dort wahre Begegnungen von großer Tragweite. Letztes Mal habe ich das hier dargestellt mit dem reichen Jüngling, wer sich daran erinnern kann. Die Begegnung mit Jesus, sie machte ihn traurig. Es war eine Begegnung von großer Tragweite. Es war eine Entscheidung für den falschen Gott aus dieser Begegnung heraus. Und er war traurig und ging traurig davon, obwohl er reich war. Die heutige Begegnung in der Bibel ist die Frau am Jakobsbrunnen. Und ich möchte kurz nochmal die Abhandlung umreißen. Jesus reist von Judäa nach Galiläa durch Samaria. Und als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Jesus hatte keine Angst. Er wollte Konflikten aus dem Weg gehen, denn seine Zeit war noch nicht gekommen und sein Auftrag war noch nicht erfüllt. Jesus reist durch das Gebiet der Samariter und nicht drumherum wie alle. In Vers 4 steht, er musste aber durch Samaria reisen. Warum musste? Möglicherweise hob der Apostel Johannes diese göttliche, geistliche Notwendigkeit hervor. Das heißt, die Begegnung von Jesus mit der samaritischen Frau war von Gott vorherbestimmt, um ihr und somit dem samaritischen Volk zu offenbaren, dass er der Messias war. Das besondere Verhältnis der Juden zum Samariter, Daniel hatte das bereits schon mal ausführlicher erklärt. Wir kennen das und Jesus zeigt hier ein starkes Abweichen von der gesellschaftlichen Feindseligkeit, die zwischen den beiden Gruppen existierte. In Vers 8 lesen wir, dass also Jesus und seine Jünger wollten Lebensmittel bei den Samaritern kaufen. Das heißt, sie folgten nicht einigen der selbst auferlegten Vorschriften der strengeren Juden, die keine Nahrung von den ausgestoßenen Samaritern gegessen hätten. Dann lesen wir, Jesus ist müde. Frage ist, ob das eine menschliche Schwäche ist. Und ich kann sagen, ja, ich bejahe das. In Johannes 1, Vers 14 lesen wir, das Wort wurde Fleisch. Und da das Wort Fleisch wurde, litt er auch unter den körperlichen Beschränkungen seines Menschseins. In Hebräer 2, Vers 14 lesen wir. Klar, der Sohn Gottes, der war nicht von Natur her Fleisch und Blut. Aber er nahm diese Natur an, um uns Menschen die Erlösung überhaupt bringen zu können. Die Frau aus Samaria, sie kommt allein zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Um 12 Uhr nach jüdischer Zeiteinteilung, wahrscheinlich, weil da andere wegen Hitze später hingingen. Es könnte aber auch um 18 Uhr nach römischer Zeit sein, das kann ich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, aber der Fakt ist, sie kommt allein. Obwohl Frauen im Allgemeinen in Gruppen zum Wasserschöpfen kamen, kommt sie allein und daher vermutlich ist sie eine Verstoßene der Gesellschaft. Sie ist meines Erachtens nicht ungläubig, denn sie kennt die Propheten und wartet auf den Messias. Natürlich, ihr Glaube, der differenziert sich, aber ungläubig kann ich sie nicht nennen. Sie hat einen Glauben gehabt. Ja. Und auch eine wichtige Tatsache, finde ich, möchte ich hervorheben. Jesu Liebe und Menschenkenntnis wird in dieser Begegnung wieder sichtbar. Jesu Liebe und seine Menschenkenntnis. Im Kommentar von Schlacht habe ich gelesen, seine Liebe für die Menschen kannte keine Barrieren, denn voller Mitgefühl und Liebe versuchte er, eine Frau zu erreichen, die von der Gesellschaft verstoßen war. Im Gegensatz zu den Beschränkungen menschlicher Liebe zeigt Christus das Wesen göttlicher Liebe, die keine Unterschiede macht und allumfassend ist. Johannes 3, Vers 16, wir kennen den Vers. Jesus spricht diese Frau an und er lenkt das Gespräch ohne Umschweife und Smalltalk gleich zum wichtigsten Thema, das Wasser des Lebens für die Frau und für die Menschen um sie herum. Und wir betrachten mal den Dialog Jesu mit der Frau, denn er zeigt die Prioritäten der äußeren Umstände für diese Frau. Jesus sagt, gib mir zu trinken. Die Frau, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Jesus sagt, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus sagt, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, was ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Wie Nikodemus in Kapitel 3, Vers 4, erkannte auch die Frau nicht, dass Jesus über ihre geistliche Not sprach. Stattdessen wollte sie dieses Wasser, um nicht mehr so häufig zum Brunnen laufen zu müssen. Doch Jesus benutzt dieses Verlangen der Frau nach Wasser zur Aufrichtung und Erhaltung des Lebens in diesem dürren Gebiet, um ihr zu verständlich zu machen, dass sie selbst eine geistliche Veränderung benötigt. Und deswegen mein erster Punkt, den ich euch mitgeben möchte: Erkenne, in welcher Dürre du dich befindest. Wieso Dürre? Ich bin doch Christ und von Jesus erfrischt und gelabt. Damit muss doch meine Dürre im Leben vorbei sein. Ja, vielleicht bist du ein wiedergeborenes Kind Gottes. Allerdings erlebst du die täglichen Herausforderungen im Leben. Wie Helden in Filmen oder Büchern triffst du auf Schwierigkeiten oder Anfechtungen, kämpfst dich vielleicht durch. Und die Themen im Alltag sind vielfältig. Sexualität, Geld, Anerkennung. Schließlich leben wir in einer gefallenen Welt. Und erinnert euch nochmal, diese Predigt halte ich für mich in erster Linie. Das kostet viel Kraft und Energie. Und manchmal stolpern wir. Sünde kommt in unser Leben und dann sehen wir nur noch unsere Probleme oder unser Ich. Und all das kann unser Glaubensleben austrocknen. Dürre entsteht. Dann ist vielleicht nichts mehr mit Durchkämpfen und das tägliche Kreuz auf sich nehmen. Die samaritische Frau, die hat auch nicht geplant, einst eine Verstoßene der Gesellschaft zu werden. Oder du meinst vielleicht, dass dein Leben gerade gelingt und es dir gut geht, auch ohne, dass dein Trachten zuerst nach dem Reich Gottes ist. Stille Zeit und damit die Beziehung zu Jesus zu pflegen, das ist was für andere. Das ist mir zu anstrengend, mir fehlt die Zeit. Und Bibelstunde und Gebetsstunde, das ist was für die anderen, so nach dem Motto, ich kann ja nicht schließlich nicht überall sein. Wenn du glaubst, dass nur sonntags zur Gemeinde kommen ausreichend ist, um das Reich Gottes zu erben, dann ist dein Leben gerade auf dem absteigenden Ast. Dann muss ich dich enttäuschen, denn dann bist du gerade am Sinken. Nicht, ich brauche keine Gemeinschaft, um gläubig zu sein, stimmt. Sondern, wenn ich gläubig bin, dann will ich die Gemeinschaft mit den Heiligen, mit den Geschwistern im Herrn. Und die Frage lautet dann, was bewirkt Gottes Wort bei mir persönlich? Nicht bei dem anderen oder so allgemein gesagt, sondern bei mir persönlich, was bewirkt Gottes Wort da? Ist es für mich nur ein wohlgemeinter, guter Rat oder eine Möglichkeit von mehreren? Zum Thema freier Wille, Oswald Chambers sagt, dass der Mensch die Wahl hat, welcher Geist in einen Menschen einzieht. Und freier Wille wird vielleicht über- oder unterschätzt in dem Fall. Aber wenn wir dieses hören, was Oswald Schermer sagt, dann heißt es, Logik und Denken wird entsprechend von dem Geist bestimmt. Doch die Entscheidung, welcher Geist regiert, die treffen wir jeden Tag. Als Jünger Jesu müssen wir ständig erkennen, dass vieles von dem, was heute unter dem Namen des Christentums geschieht, nichts mit dem Christentum des Neuen Testaments zu tun hat. Jesus steht nicht mehr im Mittelpunkt des modernen Christentums. Es hat nichts mehr mit dem Christentum des Neuen Testaments zu tun. Stattdessen sieht man die menschliche Natur heute als bedauernswert an. Wie Hänsel und Gretel werden wir bedauert, die sich verirrt haben. Der Standpunkt Jesu Christi ist völlig anders. Er sieht die Menschen nicht als Hänsel und Gretel, sondern als Sünder, die Erlösung brauchen. Und diese Auffassung, die verabscheut der moderne Mensch. Erkenne, in welcher Dürre du befindest. Deswegen Punkt 2, lass dich in der täglichen Begegnung mit Jesus verändern. In Vers 10 lesen wir, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Jesus spricht die Probleme an, er schmeichelt nicht, er relativiert nicht. Aber wie wir gleich sehen werden, Jesus zeigt auch gleich die Lösung auf. Er ist daher der beste Freund. Hast du einen guten Freund, einen besten Freund, eine Freundin, die dir auch nicht nach dem Mund redet, nicht schmeichelt, um bloß nicht weh zu tun? Ein Freund, der Probleme beim Namen nennt, um zu helfen und dir bei Sünde in deinem Leben auch die unbequeme Wahrheit sagt? Oder bist du vielleicht ein guter Freund, der Wahrheit bzw. Problem ausspricht? Unsere Kinder hören so manchmal so Anspiele, so auf der CD, so da gibt es die drei vom Ast, vielleicht kennt ihr das. Und da sind so drei Tiere, die miteinander eine gute Freundschaft unterhalten, eine Eule, ein Eichhörnchen und eine Elster. Und die wohnen auf einer Eiche, auf einem Eichenast und die erleben so ihre Geschichten. Und ja, ich finde es einfach großartig, denen zuzuhören. Und ein Beispiel daraus, die Elster, die Kleopatra, die erhält die Rückmeldung von einem Insekt oder einem Frosch, eine schöne Stimme zu haben. Und ja, es ist ein natürlicher Fressfeind und natürlich redet er ihr nach dem Mund und sagt, ja, du hast eine super schöne Stimme, lass mich bloß in Ruhe, friss mich nicht. Und diese Elster, die glaubt das dann auch. Ne? Ich habe eine super tolle Stimme und fängt an zu singen. Und dann bekommt sie zuerst die Rückmeldung vom Eichhörnchen, von dem Waldemar, von ihrem Freund, dass die Stimme sich doch nicht so besonders zum Singen eignet. Ja, Kleopatra ist sauer. Du bist kein richtiger Freund. Und in ihrer Not wendet sie sich dann an die Eule, Gräfin Eulalia. Und die zweite Rückmeldung von der Eule bekommt sie in ähnlicher, ehrlicher Weise. Und da wird die Elster bockig. Ich dachte, ihr seid meine Freunde. Und die Eule erklärt ihr dann, was wahre Freundschaft bedeutet. Denn wahre Freunde, die sprechen die Wahrheit aus, stehen aber trotzdem dann zueinander. Die Lehre unseres Herrn Jesus Christus ist auf etwas gegründet, was wir unerbittlich hassen. Nämlich auf seine Diagnose, dass wir Sünder sind. Und wir glauben das nicht, so lange, bis Gott uns in dieser Hinsicht auch schonungslos angefasst hat. Und Jesus legt den Finger in die Wunde dieser Frau. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Und Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt. Ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. In unserer heutigen Gesellschaft wäre sie wahrscheinlich keine Verstoßene. Denn unser modernes Christentum, der sieht selbst solche Dinge nicht als Sünde an. Aber Jesus benennt es hier ganz klar. Und in seinen Predigten spricht Jesus immer wieder über Buße und Vergebung. Diese Frau bekennt hier ihre Schuld und empfängt Vergebung. Was für ein wunderbarer Moment, den wir hier sehen. Und die Frau hat den Willen, die Sünde nicht verdecken zu wollen. Sie bekennt es. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Die Stunde kommt und ist schon da, sagt Jesus, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Der Glaube der Frau. Und Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Jesus weiß, wo Heilung nötig ist. Du musst allerdings Jesu Angebot auch annehmen. Anselm Grün, ein deutscher Benediktinerpater, schreibt: Aus einer wirklichen Begegnung gehe ich anders heraus, als ich hineingegangen bin. Aus einer wirklichen Begegnung gehe ich anders heraus, als ich hineingegangen bin. Die Begegnung mit Jesus verändert. Der reiche Jüngling, wir haben das letztes Mal gesehen, der kommt freudig herzugerannt, geht traurig davon. Heute sehen wir diese maritische Frau. Sie kommt einsam und verstoßen und sie wird zu einem lebendigen Werkzeug Gottes. Deswegen mein Punkt 3 für euch heute: Werde ein Werkzeug Gottes. Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Ihre Worte haben Eindruck hinterlassen. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die ihn bezeugte. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie: Nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Das, was für die Frau am Anfang des Gesprächs am wichtigsten war, nämlich mühevoll besorgtes Wasser aus dem Brunnen, das wird hier zur Nebensächlichkeit. Sie spürt diese Befreiung, nach welcher sich die Frau schon lange, lange gesehnt hat. Diese Frau, sie jagt der Wahrheit nach. Sie möchte es unbedingt wissen. Und sie möchte ihren ganzen Willen dieser Wahrheit unterstellen. Sie sucht aktiv den Kontakt zu ihren Nächsten. Was für eine Veränderung haben wir hier erlebt? Was für eine Veränderung hat die Frau erlebt? Und dadurch wird sie zu einem mächtigen Werkzeug Gottes und zum Segen für ihren Nächsten. Ich möchte zusammenfassen: Erkenne, in welcher Dürre du dich befindest. Nach welchem Wasser streben wir? Nach dem irdischen? Nach welchem wieder Durst entsteht? Ja, auch als Christ geht das. Vielleicht strebst du nach Anerkennung vor den Menschen im Beruf, im Alltag, vor den Freunden, in der Gemeinde, als Mensch. Und die Frage ist dann: Bewirkt Gottes Wort bei dir persönlich etwas? Punkt 2 war: Lass dich in der täglichen Begegnung mit Jesus verändern. Lass dich vom Geist Gottes überführen. Und Überführung meint hier nicht Verurteilung, sondern den Menschen von der Notwendigkeit eines Erlösers zu überzeugen. Nehmen wir lieber nur die Rückmeldungen an, welche mir gefallen? Oder lassen wir uns doch durch manche unbequeme Wahrheit korrigieren? Und Punkt 3 war, werde ein Werkzeug Gottes. Jesus spricht in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. David hat genau das befolgt und Gott hat ihm was gegeben? Ein Königreich. Willst du ein wirksames Werkzeug Gottes werden? Dann folge Jesus nach, tue seinen Willen und jage der Wahrheit nach. Und denk daran, ein Jünger, so wie wir, hat sich zu weit mehr als dem Glauben an Jesus verpflichtet. Also mach eine Bestandsaufnahme deiner Ansichten und vergleiche sie mit dem Neuen Testament. Dazu lade ich dich ein. Amen.